ARD. Auf Borkum gibt es eine Mutter-Kind-Klinik. Dort steht ein Kinderspielplatz. Mhm. Und von dem möchte ich dir gerne erzählen. Dort soll es nämlich immer mal wieder gespuckt haben. Zumindest haben das die Gäste in den 1980er Jahren berichtet, als dort wohl noch ein Hotel gestanden hat. Möbel sollen sich dort bewegt haben, Schränke und Betten. Und die Borkumer, die wissen warum. Denn vor dem Gebäude steht dieser Spielplatz. Aber auf dem Spielplatz fehlt etwas.
Was denn?
Der Sandkasten. Das klingt jetzt nicht besonders auffällig, aber bevor dort der Spielplatz und das Gebäude gebaut wurden, stand dort der Drinkeldoden-Karkow. Und ich liebe dieses Wort.
Sag nochmal.
Drinkeldoden-Karkow. Das ist der Platt. Drinkeldoden, das sind die?
Die Toten.
Genau, aber die Ertrunkenen.
Ah, okay.
Doden, die Toten, und Drinkel ist Ertrinken, also die Ertrunkenen. Und Karkow ist das Wort auf Platte für Friedhof. Also unter dem Spielplatz war der Friedhof für die Ertrunkenen. Und vor Borkum sind ja Hunderte in den Stürmen gestorben. Denn die Sandbänke vor Borkum sind tückisch und die Stürme heftig. Und weil man natürlich keinen Spielplatz auf einem Friedhof baut, wo es spuken könnte, denn einige Drinkeldoden haben unfinished business, sag ich mal. Deswegen sind mal 25.000 D-Mark bezahlt worden, um den Friedhof aus dem Grundbuch zu streichen.
Damit man den Spielplatz bauen kann?
Genau. Und da war auch mal ein Kreuz. Und das Kreuz, das auf dem Friedhof stand, das ist einfach mal umgesetzt worden. Inzwischen ist es verfallen. Und in der Verordnung steht auch, dass auf dem Spielplatz kein Sandkasten stehen darf. Da steht nicht warum, aber ich sag mal, wer tief genug gräbt, könnte den einen oder anderen Seemann von den Toten zurückholen. Und es wäre natürlich wirklich schlecht für kleine Kinderseelen, wenn denen das aus Versehen passieren würde.
Okay, mir wird langsam klar, warum du mir diese Geschichte erzählst. Spukt es denn dort noch?
Tja, das kann ich dir nicht genau sagen, aber es könnte jederzeit wieder spuken.
Aber die Leute auf Borkum wissen die Geschichte.
Die wissen das, ja, ja.
Aber die Gäste nicht.
Ich habe nichts gehört. Wenn euch das passiert ist, schreibt uns gerne. Wir nehmen das auf und geben das gerne notfalls auch weiter an die Ghostbusters.
Wir sind Katharina.
Und Serafia. Und wir besuchen in 10 Folgen 10 Nordseeinseln von Borkum bis Sylt.
Also quasi von der Grenze zu den Niederlanden bis zur dänischen Grenze hinauf.
Und dort finden wir ihre Geschichten. Dabei stellen wir uns gegenseitig Aufgaben. Ich sause über den Strand, dass der Sand nur so hoch spritzt.
Und rum. Ganz eng einlenken. Weiter.
Und ich treffe Inselikonen und Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte, die viel über die Insel erzählt.
Das Gefühl von zu Hause. Zu sein und gleichzeitig das Gefühl, frei zu sein, weil man vielleicht als Kind hier war und das nicht so der Ort war, an dem man sein musste, sondern immer gerne freiwillig war.
Zusammen finden wir für euch heraus, warum die Inseln so eine magische Anziehungskraft auf uns haben.
Was macht diese Insel so besonders und ist sie vielleicht genau die richtige für euch? Ans Meer, jedes Mal unter dem Motto: ein Abenteuer und eine Begegnung.
Ja, bei der Fahrgäste einen wunderschönen guten Tag. Im Namen der Reederei AGM des Kapitäns und seiner Besatzung heiße ich Sie recht herzlich willkommen hier an Bord der Ostfriesland auf der Überfahrt von Emden nach Borkum. Unsere Fahrzeit beträgt ca. 2 Stunden. Uns allen eine angenehme Überfahrt und ich werde mich dann später wieder bei Ihnen melden. Dankeschön.
Ich sag mal so, auf dem Weg nach Borkum ist für mich alles besser geworden. Wir kamen nämlich aus Tagen voller Regen und es regnete auch noch, als unsere Fähre in Emden, ganz im Westen von Deutschland, bist also quasi schon mit einer Zehenspitze in den Niederlanden, das Handy lockt sich auch schon mal ins niederländische Netz zwischendurch ein, als unsere Fähre genau dort ablegte. Aber auf der Überfahrt riss ziemlich schnell der Himmel auf und in den kommenden 2 Tagen sollte nur noch auf Borkum die Sonne vor uns scheinen.
Ja, 2 Stunden ungefähr dauert die Fahrt. Das ist eine der durchaus längeren, wenn man auf eine deutsche Insel will. Mit dem Katamaran geht es ebenfalls von Emden in 1 Stunde und vom niederländischen Eemshaven, das ist auch möglich, sogar in 50 Minuten.
Ja, oder ihr könnt auch fliegen. Bis zu 5-mal täglich geht es, ich liebe diesen Namen, mit dem ostfriesischen Flugdienst, klingt doch super, oder? Von Emden aus auf die Insel.
Wobei ich kann ja immer nur wieder sagen in diesem Podcast, nehmt euch die Zeit. Klar, kann man irgendwie schneller auf den Inseln sein mit dem ostfriesischen Flugdienst, aber die Zeit, die ihr da spart, die fehlt euch beim Entspannen. Also ankommen heißt ja auch immer, sich organisieren, sich einrichten, orientieren, irgendwas fehlt, irgendwas ist noch nicht richtig. Und auf der Fähre, da ist das nicht da. Du kannst ja noch gar keine Probleme lösen, weil du bist da auf dem Meer und der Fahrt einfach ausgesetzt. Du kannst auch keine Mails checken oder telefonieren, weil du hast eh kein Netz. Also nutzt einfach die Zeit, um vorzuentspannen, so würde ich es nennen.
Stand auch auf der Fähre, da stand an einer, ich weiß gar nicht was, an der Wand oder an einem Prospekt. Jedenfalls stand da, hier gibt's kein WLAN, schreib doch mal eine Postkarte. Das fand ich super. Da denkt man schon wieder, ja klar, chillax, ne? Entspannt euch einfach. Wir haben diese wirklich gemütliche und herunterfahrende Überfahrt genossen, haben was gelesen, einen Tee getrunken. Und ich weiß nicht, ob es nur das Wetter war, also dieser unerwartete Sonnenschein auf einmal, oder was es auf Borkum war, ich war auf jeden Fall, und das passiert mir gar nicht so häufig, sofort schockverliebt in diese westlichste der ostfriesischen Inseln und fand einfach alles toll. Ich glaube, ich ging dir schon ein bisschen auf den Keks damit, weil ich sagte, boah, ist das schön hier, Mann, ist das toll. Und das muss man dazu sagen, obwohl sie nicht autofrei ist. Also Menschen können ihre Autos mit auf die Insel nehmen, was für mich eigentlich so ein Argument ist für mögen oder nicht mögen einer Insel.
Liegt aber vielleicht auch daran, dass als du schon von der Reling auf die Insel geschaut hast, schon diesen niedlichen kleinen Zug gesehen hast, von dem du wusstest, dass du gleich damit fahren darfst. Und ich glaube, den fandst du so gut, dass du für die Autos der anderen gar keine Augen hattest.
Vielleicht war es aber auch das Neue, denn Borkum ist eine der wenigen Inseln, die wir beide zum ersten Mal besucht haben.
Die Schiffe legen übrigens da im Südosten der Insel an und Borkum ist mit 31 Quadratkilometern die größte der ostfriesischen Inseln. Das merkt man auch schon daran, dass es verschiedene Ortsteile gibt. Man kommt in Rede an, es gibt noch Ostland und Borkumstadt und dort wartet die eben schon erwähnte farbenfrohe historische Borkumer Kleinbahn direkt am Fähranleger, um die Gäste in die 7 Kilometer entfernte Stadt Borkum zu bringen.
Aber gerne!
Ach ja, und die war auch echt süß. Du hast ja gerade schon gesagt, ich mag ja auch noch Züge. Und für alle Bahnfreaks und Fans unter uns, das ist die einzige noch betriebene zweigleisige Schmalspurbahn in Niedersachsen und die älteste Inselbahn in Deutschland. Seit 1888 fährt sie dort auf und ab. Kurz, das ist ein farbenfrohes Schmuckstück.
Ja, und obwohl wir unsere Räder dabei hatten, mussten wir natürlich mit diesem Zug fahren. Dabei wären 7 Kilometer durchaus machbar gewesen.
Wollen wir bei Ihnen noch mal extra? Oder?
Ja, haben Sie denn mit Fahrrad gebucht oder ohne?
Nee, ohne Fahrrad.
Ja, dann müssen Sie gleich noch mal nachlösen.
Okay.
Für das Erlebnis Bimmelbad.
Ja, aber ich wollte nur mal unbedingt Zug fahren und es war ja wohl auch wunderschön. Wir standen da zwischen den Waggons.
Das klingt jetzt so komisch, wenn du sagst zwischen den Waggons. Also am Ende jedes Waggons war quasi wie so ein kleiner Balkon. Das kennt man aus so älteren Filmen, so Western und so, wo man so draufspringen kann. Also das darf man natürlich nicht, aber man kann quasi auf dem Balkon des Zuges, so würde ich es beschreiben, stehen. Also draußen sein, während der Zug fährt, das ist schon cool.
Auf dem Balkon des Zuges finde ich sehr schön. Bisschen mehr als eine Viertelstunde geht die Fahrt und wir haben es sehr genossen, denn man hat gleich so einen kleinen Überblick über die Insel. Auf Norderney sagte man uns ja, Borkum ist irgendwie so in allen 10 Jahre zurück. Und ob das so ist, das wollten wir herausfinden, ist auf Borkum die Zeit etwas stehen geblieben? Man könnte jetzt sagen, der Zug ist schon über 100 Jahre da. Und ist sie so bodenständig, wie sie uns angekündigt wurde? Oder ist das gar nicht so? Das wollten wir herausfinden.
Genau, irgendwann kommt man da ja an, in Borkumstadt. Und was mir sofort aufgefallen ist, dass diese Bahn ja eigentlich mitten auf der Straße in diesem Ort ankommt und du quasi sofort im Geschehen bist. Überall sind Leute, du bist quasi schon in der Einkaufsstraße. Und es wirkte alles ein bisschen ältlich, aber ich fand mehr so in den 90ern. Das war so mein Eindruck. Hier ist alles irgendwie in den 90ern. Also vor 30 Jahren ist die Zeit stehen geblieben.
Als wir da waren, wurde der Bahnhof ja gerade noch umgebaut. Da wurden die Bahngleise bzw. der Bahnsteig angehoben, damit man barrierefrei dort runterkam. Deswegen war da noch extra gewuselt. Aber du hast recht, man war mittendrin. Zur einen Seite geht es hoch direkt sozusagen über den Deich zum Strand. Und die andere Seite kann man im Ort, ein kleiner Kurpark, sich noch wohlgehen lassen. Und dann sind da ein paar Geschäfte und ein paar Straßen. Ich fand es auch gleich nett, wuselig
und so unaufgeregt aber.
Ja. Ja,
weil ich fand, Borkum war, als man hätte in irgendeiner niedersächsischen Stadt sein können, nur dass zufällig noch ein Strand ist. Also sonst sind diese Inseln ja immer schon so ein bisschen so mit diesem super aufgesetzten maritimen Flair. Es war einfach so ein bisschen random irgendeine Stadt.
Städtchen, würde ich sagen.
Ja, von mir aus auch ein kleiner Ort. Aber vor allem war es einfach so unaufgeregt und so normal und das hätte irgendwo sein können, ohne dass man gedacht hat, das ist jetzt hier so eine schicke ostfriesische Insel.
Also schon mal erster Haken für bodenständig,
ja.
Ne? Und unaufgeregt, finde ich auch schön.
Bodenständig war auf jeden Fall nicht das Abenteuer, auf das du mich geschickt hast, denn ich durfte Strandsegeln ausprobieren und ich war mächtig, mächtig aufgeregt, also so im Sinne von Vorfreude. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich mich ganz doll auf etwas freue, dann halte ich das kaum aus.
Ja, ich kenne das von dir, aber dann war es ja ganz gut, dass es auch schnell mit dem Strandsegeln losging. Und man könnte jetzt sagen, ich bin die beste Freundin der Welt,
ja.
Weil das ist schon so ein Träumchen, das da in Erfüllung gegangen
ehrlich
ist.
Ehrlich gesagt,
oder?
Auch ein bisschen dein Träumchen. Ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen. Dennoch, also wem Strandsegeln jetzt gar nichts sagt, man segelt tatsächlich auf dem Strand. Man hat so einen kleinen Wagen, der ist so ungefähr 2 Meter lang, hat 3 Räder und einen Sitz. Und am vorderen Teil des Wagens geht so ein Mast in die Höhe und da ist so ein Segel dran. Und die Segel sind unterschiedlich groß, kommt halt auf den Wind an, zu klein kommst du nicht voran, zu groß kannst du nicht mehr kontrollieren. Bei uns war es so leicht bis mitteldoll, sage ich jetzt mal so ganz laienhaft.
Also, wie viel Knoten, na komm.
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube so 13, glaube ich, so ungefähr.
Für alle Windexperten
ja,
unter euch?
Mit Böen, die Böen waren ein bisschen doller, die waren, gingen schon Richtung 20. Auf jeden Fall war es eigentlich perfekt für den ersten Versuch und auch Glück tatsächlich, weil die Tage davor war es nämlich super stürmisch und die Kurse mussten ausfahren. Also Glück gehabt, super Wetter, Bombenwetter, perfekter Wind, da konnte gar nichts mehr schief gehen. Aber jetzt Tipp für alle, die das mal ausprobieren wollen, plant ein paar Tage Zeit ein, weil das Wetter macht, was es will. Die Natur ist einfach ein elementarer Bestandteil, wenn man sowas machen will und die Schulen haben da keinen Einfluss drauf. Ansonsten ist Borkum ideal zum Strandsegeln, weil du brauchst 2 Dinge. Erstens natürlich der Wind und zweitens Platz. Und der Strand ist super breit auf Borkum, wie geschaffen dafür.
Immer wenn ich angegeben habe und gesagt habe, ja, 4 war auf Borkum Strandsegeln, habe ich gesagt, dann ist sie mit bis zu 100 km/h über den Strand gedüst. War es so schnell überhaupt?
Ja, nein. Also brauchst du natürlich den passenden Wind. Ich habe ja schon gesagt, das war eher so unteres Mittel. Aber man kann tatsächlich sogar bis 130 Stundenkilometer schnell werden. Da bist du natürlich schon im fortgeschrittenen Bereich. Profis haben auch noch ein bisschen andere Gerätschaften, womit man dann auch Weltrekorde brechen kann. Der ist gerade erst vor 2 Jahren neu gesetzt worden. Was glaubst du, was ist der Weltrekord im Strandsegeln?
Okay, du hast gerade gesagt, Profis fahren 130, 180.
222.
Wow.
Das wäre mir ehrlich gesagt auch zu schnell, aber ist auch egal. Ich habe natürlich erstmal den Anfängerkurs gemacht.
Und als allererstes erstmal ein vernünftiges Moin zusammen.
Jawohl.
So muss das sein.
Ja. Moin. Also der junge Mann, der uns da gerade so nett begrüßt hat, das ist Justin. Der arbeitet in der Kite- und Strandsegelschule World of Wind. Schlanker, sportlicher Typ mit bisschen Bart und so dunkelblonden Haaren und wirklich sehr nett. Ich betone das jetzt so, weil wirklich viele Schulen, die so Fun-Sport anbieten, wirklich nervige, selbstverliebte Lehrer haben. Hatte ich bei Surfkursen auf Langeoog, in Bremen, auf Fuerteventura, auf Sri Lanka. Bin there, done that, gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe wirklich viel Kram in Sachen Surfen ausprobiert und mache gern auch weiter Kurse, um mich zu verbessern. Und das ist so wichtig, dass man dabei eine gute Zeit hat. Katharina, weißt du noch dieser Surflehrer auf Sri Lanka, der am Ende beleidigt abgereist ist, also wirklich seinen Job hingeschmissen hat, weil eine Teilnehmerin nicht mit dem knutschen wollte.
Ja, ich habe da gelernt, dass Surflehrer sein für manche auch heißt, zu erwarten, dass die Schülerinnen dir für Sex zur Verfügung stehen. Ja. Aber gut, das zu der Arroganz von jungen Männern.
Ja.
Teilweise.
Und wenn die Leute eine Scheißerfahrung bei dir gemacht haben, kommen die nicht wieder. Ist einfach so. Sexismus und Selbstverliebtheit verkaufen keine Aufbaukurse. Aber beim Strandsegeln auf Borkum war alles besser. Und der Justin, der war cool. Dafür nochmal ein extra Danke. Applaus. Okay, aber nun zum Strandsegeln. Das Wichtigste, wie bei allem, was mit Wind zu tun hat, sind zwei Begriffe und die muss man unterscheiden können.
Hat hier schon mal irgendjemand die Begriffe Luv und Lee gehört?
Ja. Habe ich schon mal gehört. Ging irgendwas um Wind, von wo er kommt.
Genau, also Luv ist die Seite, wo der Wind herkommt und Lee ist die Seite, wo der Wind hinweht. Oder auch Standardmerksatz.
Ich sage immer gerne, Luv ist da, wo die Luft herkommt.
Ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch gehört habe, aber funktioniert. Ja, warum ist das wichtig, dass man weiß, wo der Wind herkommt? Eigentlich simpel, du kannst nicht gegen den Wind fahren, sondern nur mit. Und wenn du plötzlich nicht mehr weiterkommst, heißt das, der Wind ist komplett weg. Oder noch wahrscheinlicher, du stehst falsch zum Wind und musst jetzt handeln. In der Regel musst du irgendwas mit dem Segel machen und so den Kurs korrigieren. Und bevor es bei uns losging, muss man aber wissen, was man tut. Schritt 1, verstehen, wie so ein Strandsegler aufgebaut ist.
Und dann nehme ich mir so ein Endstück hier. Und da stecke ich hier oben ganz einfach einmal drauf und schon haben wir den Mast verlängert. Und jetzt hole ich mir ein Segel und ich selber stelle mich jetzt ganz vorne rechts neben den Mast. Denn hier vorne muss ich nur noch das unterste Stück vom Segel festhalten und alles andere kann ich jetzt nach Lee mit dem Wind einmal ausrollen lassen.
Wann fangen wir denn jetzt endlich an, Strand zu segeln?
Entschuldige, okay. Also nachdem wir alle brav unser Material aufgebaut haben, sind wir weiter runter an den Strand. Der Justin hatte im Sand ein paar Hütchen aufgestellt und dann gab es dann noch mal ein bisschen Nachschlag in Theorie, nämlich zum Beispiel, in welche Richtung kann ich denn überhaupt fahren? Richtung, da sagt der Segler Kurs zu.
Und der typischste Kurs beim Strandsegeln ist immer der sogenannte Halbwindkurs. Das wäre genau 90 Grad zum Wind. Wenn ich in diese Richtung fahre, hier hinten einmal umdrehe und wieder zurückfahre, dann komme ich auch immer wieder dahin zurück, wo ich gestartet bin. Das ist natürlich immer praktisch.
Entschuldigung, es klingt jetzt alles so super theoretisch und ist auch tatsächlich nur ein Ausschnitt von dem, was Justin uns gelehrt hat. Aber wenn ihr da mal so steht in so einem Kurs und denkt, WTF, Herr Lehrer, don't worry, einfach an den Hütchen orientieren. Das ist auch verstehen, während man es tut. Ich und die drei Männer, die mit mir den Kurs gemacht haben, wir waren in jedem Fall total motiviert und haben dem Justin an den Lippen gehangen. Aber wir hatten die Freude ja auch noch vor uns. Und während er uns immer Stückchen für Stückchen näher ans Glück gebracht hat. Und dann war es soweit. Ich war als Dritte dran, schon ganz ungeduldig. Und ich wollte natürlich gleich mega den geilen Start hinlegen. So bam, nach vorne und alle einholen. Und das klang dann so.
Sieh mal, hier so ein bisschen an der Schot, bisschen straff ziehen, dann kommt das andere hier hoch. Genau. Nee, andersrum. So, jetzt dreh ich dich erstmal ein bisschen rum. Du merkst jetzt schon, wie das Segel raus will. Und das lassen wir auch erstmal ganz weit rauskommen. Und jetzt siehst du da hinten die drei Hütchenpaare. Da wollen wir links dran vorbei und im großen Bogen nach rechts drumherum. Jetzt merkst du, dass er rollt. Wenn es zu schnell wird, lässt du ein bisschen lockerer. Dann wird es langsamer. Kannst auch, wenn du willst, noch ein kleines bisschen ziehen, dann wird es ein bisschen schneller. Und wenn es von alleine mal schneller wird, so wie jetzt gerade, dann ist das eine Böe.
Also, wenn man sich wundert, wieso kann der die ganze Zeit weiter mit mir reden, während ich fahre, da kannst du dir überlegen, wie langsam ich in Wahrheit war mit meinem Kickstart.
Also, 600 km/h.
Nee, Justin ist einfach neben mir gelaufen.
Geschlichen.
Gegangen. Ist nochmal entspannt neben mir gegangen und hat gesagt, Achtung, wenn es dir zu schnell wird. Mhm. Aber dann kam dann doch die Böe, die er erwähnt. Und dann ging es ein bisschen schneller. Und dann bin ich um die erste Kurve gefahren. Das war okay. Und dann kam die Wende.
Kannst du mal ein bisschen lockerer lassen, damit es nicht zu schnell wird. Und nicht wundern, gleich wird es nass und matschig. Und noch mal ein kleines bisschen ziehen, bisschen Schwung holen für die Wände. Und rum. Ganz eng einlenken. Weiter.
Gut, und ich habe dann in der Wende den Segler quasi abgewürgt, passiert. Aber irgendwann habe ich dann auch kapiert, dass man wirklich radikal in die Kurve bei der Wende muss. Und ab da ging es richtig gut ab. Und das macht mega Spaß, wenn du so in so ein Manöver fährst, dann nochmal mehr am Segel ziehst und den Druck im Segel spürst und dann wusch um die Ecke. Geil, Adrenalin, Spaß. Und du denkst halt echt, boah, bin ich krass schnell, wenn der Sand so an dir vorbeifegt. Irgendwann habe ich auch die anderen überholt. Ja, doch, hat zwar 2 Stunden gedauert, aber dann war ich soweit. Das ist natürlich auch richtiger Spaß. Du kennst das, das weiß ich. Du willst dir auch immer gewinnen, vor allem, wenn es ein Wettrennen ist, ne?
Ja, klar. Und ich dachte mir auch, du willst bestimmt schon besser sein als die anderen.
Ja, definitiv.
Weil du hast ja auch Vorerfahrung.
Ja.
Hatten die das auch?
Einer hat auch schon vorher gewindsurft. Was die anderen gemacht haben, weiß ich nicht. Aber die haben sich am Anfang ganz gut... Aber das Problem war, ich habe so kurze Beine, glaube ich. Das war am Anfang das Problem, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich wirklich so ganz doll gegentreten muss. Man lenkt nämlich mit den Füßen.
Aber ist das wirklich so ein Vorteil, dass du Surferfahrung hast, mehrere Jahre? Oder kann man das auch von jetzt auf gleich lernen?
Ich glaube, also ich fand es relativ einfach tatsächlich. Du kannst es auch von jetzt auf gleich lernen. Und da war jetzt niemand von uns Vieren, der irgendwie am Ende... irgendwie Probleme gehabt hätte. Also ich habe mich, glaube ich, noch am dümmsten vielleicht angestellt. Am Anfang. Ich habe dann aufgehört. Am Ende war ich sehr gut. Ich würde sagen, am Ende war ich
sehr gut.
Wahrscheinlich auch die Beste. Nein, es ist natürlich gut. Wir hatten ja schon Luv und Lee und so. Wenn du solche Sachen verstehst und weißt, welche Kurse du fahren kannst, ne? Wie kannst du gegen Wind fahren, kannst du das sehr schnell, sehr gut machen, glaube ich. Das ist aber wirklich etwas, du wirst super angeleitet. Also Justin holt dich auch zwischendurch immer raus, erklärt dir noch was. Das ist wirklich, wirklich easy. Ich kann das nur empfehlen.
Also ist das für jeden was? Für wen ist das was?
Ich wüsste nicht, für wen das nichts wäre. Also klar, du bist ja am Anfang jetzt nicht so mega schnell, aber es kommt dir sehr, sehr, sehr schnell vor.
Man darf also keine Angst haben.
Genau, keine Angst, aber dir kann wenig passieren. Also ich habe mich einmal auch so um mich 300, naja, vielleicht 780 Grad Drehung gemacht. Das kann dann auch passieren, wenn man es dann zu doll übertreibt. Aber dir kann eigentlich wenig passieren. Du hast ja auch einen Helm auf. Mhm. Wir hatten auch noch so Regenklamotten an für den ganzen Sandmatsch, der entgegenspringt. Es ist wirklich harmlos. Du bist am Anfang nicht so schnell und das macht Spaß.
Also du kannst sagen, auf jeden Fall, das hat super Spaß gemacht. Ich kam ja zum Schluss deines Kurses auch wieder dazu und habe mir das angeschaut. Und das sah nach großem Spaß aus. Du warst von oben bis unten mit Sand bespritzt.
Und glücklich.
Und sehr, sehr glücklich. Wieder dieses fette Grinsen im Gesicht. Ja, ich war neidisch, weil Geschwindigkeit ist voll was für mich. Und es sah nach Platz und Spaß aus. War dieser, du hast es vorhin ja schon gesagt, dieser unfassbar breite Strand.
Ja.
Da düst man auch niemanden um. Also du hast für diese Fun-Sportart auch einen extra Strandabschnitt und störst niemanden. Das ist schon cool.
Ja.
Aber was ist mit unserer Fragestellung für diese Insel? Ne? Wir haben ja gesagt, 10 Jahre zurück, sehr bodenständig und so. Alles, was du mir gerade erzählt hast, klingt mir jetzt nicht danach.
Nee, ich glaube übrigens 30 Jahre zurück, da so weit würde ich sogar gehen. Mhm. Nein, also was das Sportangebot angeht, das finde ich Borkum sehr weit vorne. Du kannst da ja nicht nur Strand segeln, du kannst da auch Kitesurfen, du kannst auch Windsurfen und dafür ist es sogar perfekt, weil du hast da so eine kleine Bucht, die sich füllt, die super safe ist und da habe ich sehr viele Surfer gesehen, die alle wahnsinnig glücklich aussahen. Also da sporttechnisch ganz auf der Höhe der Zeit.
Dann begeben wir uns weiter auf der Suche nach dem Vibe von Borkum und ob es wirklich so viel zurück ist. Oder doch, am Zahn der Zeit.
Nackt.
Nee, das ist immer
heißt
andersrum.
Das
ist immer das Gegenteil. Ja. Das ist ja nicht so gut. Gut, wir suchen weiter. Verabredet hast du mich ja mit Hanna Münzel, knapp 30 Jahre jung, eine strahlende, hübsche junge Frau. Wahnsinnig nett. Wir haben uns an der Strandpromenade getroffen. Manche sagen ja auch, Borkum hätte die schönste Strandpromenade von allen ostfriesischen Inseln.
Ja, ist immer die Frage, ob die Leute alle gesehen haben. Aber es ist schon eine Erscheinung.
Auf jeden Fall ist es der Place to be auf Borkum. Ja. Im Hochsommer ist hier die Hölle los, gerade am Tag zum Baden natürlich und in den Abendstunden zum Sonnenuntergang schauen. Wir haben uns, also die Hanna und ich, früh morgens unweit des Musikpavillons im Restaurant, Bar, Café, Coworking Space Geske und der Swarte Rolf getroffen.
Geske und das Warte Rolf.
Ja, das noch auf eine Geschichte zurückzufinden, was auch auf ein Bremer Lied zurückgeht, das wäre jetzt aber ein bisschen weit
mal,
raus.
Interkulturelle Verbindung sehe
absolut.
Ich da.
Auf jeden Fall ist dieser Coworking Space, Bar, Restaurant, Café, es kann alles sein, ein super Ort, der auch viel über Borkum sagt, weil zum einen hast du, also direkt neben diesem Musikpavillon, diese gelebte Tradition mit dem Musikpavillon, wo es täglich Kurmusik live zu hören gibt. Da sitzt dann in diesem Pavillon eine Band und spielt Musik und das seit über 110 Jahren.
Ich stelle mir jetzt so eine große Strandmuschel vor im Hintergrund.
Nee, so ein Rondell. Es ist wie so ein Rondell mit Glas und die machen dann die Fenster auf und dann spielen. Die hören wir später auch noch. 1911 gebaut, also das ist gelebte Tradition. Und dann daneben so ein Hipperladen, also hier Geske und der Swarte Rolf, den du auch gut hier in Bremen bei uns finden könntest.
Hi. Ist das schön hier?
Ja.
Das ist total schön.
Hier, hi, Katharina.
Hanna.
Hallo, Hanna. Man könnte ja fast draußen sitzen, aber ich glaube, der Wind stört ein bisschen.
Ja, das musst du am besten sagen, wie es irgendwie.
Hanna kennt Borkum quasi ihr ganzes Leben lang, weißt du ja, jetzt wisst ihr es auch, und ist seit Kindheitstagen hier im Urlaub gewesen. Vor 6 Jahren ist sie aus dem quirligen und lauten Köln, wo sie ursprünglich herstammt, aufs ruhige Borkum gezogen. Zum einen, weil sie leidenschaftliche Surferin ist und nebenbei auch als Surflehrerin arbeitet. Ihr Hauptjob ist aber bei der Nordsee Halbert Borkum GmbH, sprich im Tourismus. Und mit dem Blick aufs Meer haben wir darüber gesprochen, was sie da genau treibt. Und vor allem über Borkum haben wir gesprochen und ihrer Liebe zur Insel.
Ja, ich komme aus einer Großstadt und hier wurde ich irgendwie laufen gelassen. Also hier durfte ich länger wach sein als zu Hause. Ich habe hier meine ersten Fahrradfahrerfahrungen gemacht und irgendwie war das immer so ein kleines Freiheitsgefühl. Mama und Papa hatten viel Zeit. Wir haben irgendwie lange am Strand gesessen, waren schwimmen, waren baden. Also so ein Gefühl von Unbeschwertheit, würde ich sagen.
Wenn du Borkum in einem Satz beschreiben würdest oder müsstest, weil ich dich jetzt dazu zwinge, wie würde dieser Satz klingen?
Also ich würde schon sagen, dass Freiheit und Zuhause in einem. Dadurch, dass ich jetzt halt hier wohne, natürlich das Gefühl von zu Hause zu sein und gleichzeitig das Gefühl, frei zu sein, weil man vielleicht als Kind hier war und das nicht so der Ort war, an dem man sein musste, sondern immer gerne freiwillig war.
Wow, wir werden meeresphilosophisch, wunderbar. Du bist seit 6 Jahren richtig zu Hause auf dieser Insel, hast dich entschieden, aus Köln deinen Erstwohnsitz nach Borkum zu verlegen. Was war schlussendlich der Impuls, genau das zu machen?
Ich habe mitten in Köln gewohnt und gearbeitet und irgendwie ist mir dieser Großstadt-Flair plötzlich total auf die Nerven gegangen. Öffentliche Verkehrsmittel, Lautstärke, über 30 Grad im Büro und ich war jedes lange Wochenende hier oben und habe auch schon so eine kleine Clique hier entwickelt und dann dachte ich, ich mache das einfach mal und dann plötzlich bin ich hier.
War das schwierig, dieser Übergang, weil du ja über die Jahre, Jahrzehnte diese Insel kanntest, aber wenn man doch die Entscheidung trifft, ich ziehe jetzt mal auf so eine Insel, wie ist das?
Ja, total spannend und eine totale Umstellung. Also dann bedeutet das ja auch dann gar nicht mehr den Ort hier zur Freizeit zu haben, sondern dann auch hier arbeiten zu müssen. Dementsprechend sind natürlich ganz viele Dinge, lernt man plötzlich auch aus einem anderen Blickwinkel kennen. Und auch, ich sag mal, die Leute in Köln, so ich sag mal, ja, die rheinische Mentalität ist dann doch noch mal ein bisschen anders als hier oben. Ich würde mal sagen, teilweise die mürrischen Ostfriesen, wobei ich echt schnell und gut hier angekommen bin. Also das ist schon noch mal, das hat ein bisschen gedauert.
Okay, bis man die Leute so zu greifen weiß, ne? Das ging mir in Ostfriesland auch so, definitiv. Jetzt hören wir im Hintergrund schon das Moin. Ich habe gelesen, hier sagt man nicht unbedingt nur Moin, sondern auch Öi. Sagt man das wirklich?
Ja, tatsächlich. Und zwar ist Öi so eine Begrüßung unter den Borkumern. Also das Moin ja trotzdem Bestand, aber so die Borkumer, die sich untereinander kennen und meistens dann aber im Stress von A nach B sind, ist es dann schnell auf dem Rad ein schnelles Öi. Genau, ist hier die Begrüßung. Oder auch das Tschüss. Also genau.
Jetzt arbeitest du auch hier, bist in der Veranstaltungsplanung beim Nordsee Halbert Borkum GmbH. Jetzt verrat doch mal, was machst du Schönes auf dieser Insel?
Ja, ich bin hier für das Veranstaltungsmanagement im Tourismus zuständig und zu meinem Aufgabenbereich gehört eigentlich alles, was hier teilweise kulturell stattfindet oder sportlich für die Gäste, die hier Urlaub machen, angeboten wird. Also von Musik über Sport, über ein bisschen Kultur, so ein Rundumschlag.
Und da hat man ja meistens ein Ziel vor Augen. Was wollt ihr den Leuten bieten hier auf dieser Insel?
Am besten sowohl so typische Dinge von der Insel präsentieren und so ein bisschen zeigen, was hier so funktioniert oder wie die Insel so funktioniert. An traditionellen Geschichten haben wir ganz viel, weil wir ganz viele aktive Vereine haben, als aber auch so dieses, ich nenne es mal Freiheitsgefühl am Strand, also barfuß im Sand zum Sonnenuntergang, ein Getränk trinken, gemeinsam tanzen, feiern. Wir haben im Sommer so ein kleines Beachfestival, die Beach Days. Und das ist schon was Besonderes, wenn man dann am Ende so einer Veranstaltung sieht, alle sind happy und haben eine tolle Zeit zusammen.
Du hast den Strand angesprochen, der ist natürlich wie auf jeder Insel besonders. Wir gucken da die ganze Zeit drauf. Ich finde es einfach wunderschön, ich könnte da stundenlang hinstarren. Euer ist ja besonders breit, also teilweise brauche ich eine Viertelstunde bis ans Wasser. Ist das das, was das Leben hier auf der Insel auch ausmacht?
Ja, teilweise. Also wenn man hier dann natürlich lebt, muss man sich davon verabschieden, jeden Tag wirklich am Strand zu sein. Aber allein der Blick über das Meer und die Weite, die man dann so sieht, das sind natürlich irgendwie Dinge, die sich so im Kopf verankern. Und ich finde das immer ganz nett, wenn man irgendwie darüber nachdenkt, ah, ich habe heute einen stressigen Tag, oder man möchte eigentlich an gar nichts denken. Und von irgendeiner Richtung blickt man immer aufs Meer. Und dann ist plötzlich wieder kurz alles gut.
Das stimmt. Ihr habt ja auch den Slogan Freiheit atmen. Ist das wirklich nur dieser Blick oder woher kommt die Freiheit?
Ich glaube, das kann ganz individuell sein. Also genau, das ist unser Slogan und das ist mit Sicherheit auch die Luft. Wir sind ja hier im Hochseeklima. Aber vor allem ist das, für mich ist das der Blick und aber auch das Gefühl. Ich mache selber Wassersport und da habe ich auf jeden Fall Freiheit, wenn ich da auf dem Wasser bin.
Wenn ich so richtig raus will und niemanden sehen, wo gehe ich dann hier hin?
Der Ort heißt Hoge Hörn. Das ist so der letzte Zipfel der Insel. Und ja, den erreicht man wirklich nur mit dem Fahrrad und dann mit so einem fast eine Stunde Fußmarsch, würde ich sagen. Und da ist man wirklich für sich und begegnet vielleicht nur ein oder zwei SpaziergängerInnen.
Wo man so den Blick und nicht nur den Blick, sondern auch die Gedanken und die Seele irgendwie schweifen lassen kann, ne?
Auf jeden Fall, genau. Barfuß im Sand und irgendwie für sich sein, das ist schon schön da hinten.
Ach, schön. Du hast das Hochseeklima angesprochen. Was macht das mit den Leuten? Merkst du da eine Veränderung, wenn die herkommen? Und, oder auch bei dir selber, man ist eine Weile hier und dann?
Das ist spannend, weil es ist witzig, manche sagen, dass sie erst mal, wenn sie hier sind, krank werden oder wirklich eine Erkältung bekommen oder sowas, weil sie das Klima überhaupt nicht gewöhnt sind. Aber es hilft auch ganz vielen, zum Beispiel AsthmatikerInnen. Ich habe selber auch Asthma und merke, ich bin jetzt über lange Zeit überhaupt nicht mehr viel krank und man bekommt hier wesentlich besser Luft. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, man kann hier durchatmen. Und auch was, das nehme ich selber, bekomme ich das gar nicht mehr so richtig mit. Viele sind erstmal total müde und hungrig. Das sagt man hier immer so einem nach, dass man den ganzen Tag nur essen und schlafen könnte. Liegt mit Sicherheit aber auch einfach am Urlaubsgefühl.
Ja, und an dieser unfassbar vielen frischen Luft. Wir versuchen ja auch so ein bisschen herauszufinden in unserem wunderbaren Ans Meer Podcast, welche Insel ist eigentlich was für wen? Und jetzt waren wir schon auf ein paar Inseln unterwegs und ich mache mal die Inseln untereinander oder die InsulanerInnen untereinander sind ja auch immer so ein bisschen klischeebehaftet. Und auf Norderney hörte ich, ja, Borkum, das ist irgendwie, ich kann das nicht richtig aussprechen, aber es hieß so, warte, ich muss mal in meinen Unterlagen schauen, die Ullavälsch. Also so ein bisschen hinterher, so ein bisschen altbacken. Jetzt bin ich hier durch Borkum gelaufen und dachte so, okay, ich versuche das jetzt mal zu sehen, ist es altbacken oder nicht? Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht eher so im Wandel. Eine Insel, die sich noch ganz viel bewahrt hat von dem, wie es früher einmal war und wo auch neue Dinge vielleicht sprießen, aber wo noch nicht alles so durchdesignt ist. Aus deiner Sicht, die ja viel mehr Ahnung hat, ich habe ja nur so einen kurzen Einblick, wie empfindest du das?
Das hast du ganz gut beschrieben. Also ich glaube, wir haben unfassbar großes Potenzial, was hier noch entstehen kann. Aber auch in den letzten Jahren hat sich hier so viel entwickelt, auch für jüngere Leute. Und sei es dann eben eine neue Strandbar, die aufgemacht hat, oder eine Surfschule oder ein Café. Das bietet halt total viel Möglichkeiten. Also ich glaube, die Insel kann echt noch wachsen. Aber es ist auch schön, dass es eben nicht dieses Gefühl hat von wegen, wir sind oder wir wollen und vielleicht auch Richtung Sylt oder Norderney. Also ich glaube, wir können ganz viel, auch jetzt schon. Und wir müssen uns da auch, glaube ich, gar nicht verstecken. Aber es hat auch, glaube ich, gerade den Charme, dass wir vielleicht noch nicht so durchgestylt sind und uns vielleicht noch ein paar ja, traditionelle oder so ein bisschen Omas Teestübchen bewahrt haben, sage ich mal. Also es gibt tatsächlich ein Café, das heißt so. Ich glaube, am Ende macht es wirklich den Mix aus.
Ja, hier ist irgendwie für jeden so ein bisschen Platz, ne? Auch so vom Angebot. Lass uns über Sport sprechen. Du hast ja gesagt, du bist Surferin und das bietet sich natürlich an. Auch wenn ich hier davor schaue, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Wir schauen an den Strand und da ist es wie so ein kleiner Binnensee. Wahrscheinlich kommt das durch Ebbe und Flut, dass da ein bisschen Wasser hängen bleibt an der Sandbank. Ist ja ein geiles Surfrevier, oder?
Ja, total. Also das heißt Bucht bei uns es ist so eine Landzunge und an der Spitze der Landzunge liegen auch ein paar Seehunde, auch ein totales Touristenhighlight. Man begegnet ihnen auf dem Wasser sogar fast noch näher, weil die teilweise so neugierig sind, dass sie dann einem hinterher schwimmen, wenn man selber auf dem Wasser ist. Das ist total spannend. Und was total besonders ist, durch Ebbe und Flut, aber auch grundsätzlich, wir haben da ein Stehrevier. Also gerade für Kiddies, die surfen lernen möchten, Windsurfen, Kitesurfen oder sowas, es ist nicht gefährlich, weil eben keine großartigen Strömungen da sind und man kann fast überall stehen. Das heißt, gerade für AnfängerInnen ist es ein richtig gutes Revier.
Ich muss einmal gucken, das ist hier die Chormusik, die angefangen hat, oder?
Musik, genau.
Oh, dann sag mal da noch einen Schnack zu. Also ich sehe hier so ein Pavillon am Strand, an der Strandpromenade. Hinter Glas versteckt ist eine Band und über Lautsprecher kann man es an der Strandpromenade hören. Das ist gute alte Borkum-Tradition, ne?
Ja, das ist total einzigartig für Borkum, dass wir jeden Tag Live-Musik haben, dreimal täglich. Und wöchentlich wechseln die MusikerInnen, die da zu Gast sind und spielen. Und ja, aktuell spielt da Franz L. Das ist unser traditionelles Chororchester. Und dann geht es aber auch die nächsten Wochen mit anderen Programmen weiter. Also das ist echt immer sehr abwechslungsreich, was es da zu hören gibt.
Ah, oh, super schön. Vielen, vielen Dank, Hanna. Wie lange bleibst du noch auf der Insel? Für immer?
Ich glaube, das kann man nie so genau sagen. Aber ich finde es gerade eigentlich schön, gar keine Pläne zu haben und einfach gerade hier sehr zufrieden und happy zu sein.
Oh, ist das nicht schön?
Ja, ich will mit dir tauschen.
Ja, willst du?
Ich fand Borkum schon cool. Ich kann mir, also weiß ich nicht, wie das ist, da wirklich zu leben, aber das, was sie so erzählt, da denke ich jetzt schon so, okay, könnte ich ja auch machen.
Ja, das war super schön, mit Hanna zu sprechen. Lieben Gruß nochmal an der Stelle. Und wir haben ihn ja schon im Hintergrund gerade gehört und da darf er nicht bleiben. Die Kurmusik aus dem Musikpavillon. Ich gebe zu, ich bin Fan. Du möchtest es auch hören?
Ja, spiel es auf.
Ich fand es total schön. Und die Leute saßen da in der Sonne und haben dieser Musik gelauscht. Und weißt du, die spielen da so am offenen Fenster. Ich fand es großartig. Bevor wir zu unserem Fazit kommen, müssen wir noch von zwei Ausflügen ganz kurz erzählen. Man glaubt es kaum, aber Borkum war die erste Insel, auf der wir bei dieser Podcast-Reisetour waren, wo wir auf den Leuchtturm gestiegen sind.
Wobei ich auch jetzt gelernt habe, dass gar nicht jede Insel einen Leuchtturm hat. Irgendwie habe ich das klischee-mäßig gedacht, na klar hat eine Insel einen Leuchtturm.
Ja, alle
stimmt
brauchen
aber gar nicht.
Nee, stimmt nicht. Ne?
Ja.
304, 305, 306, 307, 308.
Neben der guten Fitnessübung beim Besteigen gab es oben neben einem atemberaubenden Blick über die Insel eine ordentlich steife Brise um die Ohren.
Ein bisschen windig hier oben.
Ja, und das war so ein Wind, den wir, ich glaube, beide lieben, wo man sich so richtig reinlegen kann, wo du dich anlegen kannst. Gibt auch tolle Videos dazu. Also sucht euch unbedingt, Tipp von uns, einen windigen Tag aus und ab mit eurem Hintern auf den Leuchtturm.
Aber passt auf euer Handy auf, das kann er doch noch wegfliegen.
Ja, aber da war ja ein Käfig drunter.
Ja, aber ein Handy passt ja durch,
oder? Jo, ne, dann seid mal vorsichtig.
Jo, genau.
So, warum reden wir so komisch?
Weil wir es können.
Ach so. Zweiter Ausflug.
Ja, auf dem Rückweg zur Fähre am nächsten Tag sind wir dann auch endlich mal Fahrrad gefahren. Auf Borkum kann man das nämlich super machen. 130 Kilometer markierte Wander- und Radwege warten auf euch.
Ja, und wir haben unsere Fahrräder geschnappt, haben uns die ganze Insel quasi angeguckt. Und als wir zurück mussten zur Fähre, haben wir eine Fahrradtour über die Insel gemacht. Und bevor es durch die Salzwiesen ging, auch wunderschön, sind wir an so einem naturbelassenen Dünenbirkenwald, so habe ich es mir auf jeden Fall aufgeschnitten.
Dünenbirkenwald, das ist bestimmt ein offizieller deutscher Begriff.
Genau, ich habe es mir so aufgeschrieben in meinen Notizen, aber es gibt da noch einen offiziellen Begriff.
Ja, eigentlich ist das Naturschutzgebiet Grüne Stee grüne Stelle, ein 60 Hektar großes Feuchtbiotop mit vielen kleinen Wander- und Fahrradwegen, das vor über 100 Jahren schon mal als Schulprojekt angelegt wurde.
Und dann haben wir nochmal nachgelesen, also da wachsen Moorbirken, also Birke schon mal erkannt, check. Schwarzerlen, im Leben hätte ich die nicht erkannt, Kiefern, ja. Mehrere Weidenarten und Heidekraut. Mhm. Und es ist ein wichtiges Brutgebiet für Sumpfvögel wie Rohrweihe und Löffelente.
Eine Löffelente hätte ich erkannt.
Ja, oder ganz einfach gesagt, es war wunderschön da.
Ja. So, und ich weiß, ihr wartet alle schon sehnsüchtig darauf. Ihr wollt nämlich den
Matjes-Brötchen-Index. Um die Inseln so ein bisschen, sagen wir mal, aus Geldsicht zu vergleichen, haben wir uns eins ausgesucht, was es auf jeder Insel gibt, das Matjes-Brötchen. Und ich mache nochmal die Archivfrau, das günstigste ist und bleibt bisher auf Wangerooge für 3 Euro und das teuerste für 6, 7, also einmal 6 und 7 Euro, beide Plätze gehen an Jüst.
Yes.
Wie sieht es aus auf Bockum?
Also, wir haben einen Fischimbiss gefunden, da kostete das Matjes-Brötchen 4,50 Euro. Bisschen näher am Strand wird es immer teurer, 5,50 Euro.
Grundsätzlich kann man aber sagen, mir kam Borkum und das passt eigentlich zu unserem Motto der Bodenständigen nicht so teuer vor. Ich hatte das Gefühl, man kann so fast für jeden, ist ja alles ein bisschen teurer auf den Inseln, fast für jeden Geldbeutel einkaufen und essen gehen.
Ich habe sogar einen Dönerladen gesehen. Vielleicht gibt es das auf den anderen Inseln auch, aber es ist mir nicht aufgefallen. Und auf Borkum dachte ich, hä, Döner? Aber klar.
Klar, in der Stadt gibt es auch einen Döner. Und was uns beide ja beeindruckt hat, dass es so unfassbar normal auf Borkum war. Also mir ging es auf jeden Fall so.
Ja, was ich total krass fand, so jetzt in dem ganzen Kontext aller Inseln, ist Miete und Häuser und Immobilien total das Thema überall. Und auf Borkum in der ersten Reihe, also wirklich Premium Class, Finger-Ableck, Gedanke für Immobilienmakler, da steht ein riesiges Gebäude und da ist der CVJM drin.
Also der Christliche Verein junger Menschen, so ein christlicher Jugendverband.
Jetzt mal ganz ehrlich, da würde doch jeder Immobilienmakler sagen, da bauen wir ein fancy 7 Sterne mindestens Hotel rein und dann steht da der CVJM. Und direkt daneben ist die Asthma-Klinik, also auch ein Krankenhaus, Gesundheitssystem, direkt in erster Premium-Lage. Wobei das hat aber jetzt zugemacht, aber du weißt mehr, glaube ich.
Genau, es stehen Veränderungen an auf Borkum, auch das taucht ja schon so ein bisschen auf hier in den Gesprächen, die wir geführt haben. Die Nordseeklinik Borkum, manche nennen sie auch die Bausünde an der Strandpromenade von Borkum, hat zugemacht im Frühjahr dieses Jahres. Und was da genau reinkommt, war noch nicht so ganz klar. Spätestens Anfang 2025 soll es verkauft werden. Und was dann reinkommt, also so ein bisschen im Bauplan festgeschrieben, es müsste irgendwas gastronomisch, Hotel,
ja, aber dann,
Bar,
also
irgendwas.
Ich hoffe nicht. Ich bete für die Borkumer, dass das nicht passiert. Aber ich würde fast meinen linken gebrochenen Finger, der übrigens schon ganz gut geheilt ist, fast verwetten, dass da jetzt nachverschlimmbessert wird und da irgendein Luxushotel reinkommt.
Bisher kann man aber wirklich noch in erster Lage sehr gut wohnen. Haben wir auch gemacht, wirklich für vergleichsweise wenig Geld.
Ja.
Auf anderen Inseln haben wir dafür in einer Jugendherberge für das Geld gewohnt.
Für mehr Geld haben wir in Jugendherbergen auf anderen Inseln gewohnt.
Also wir können festhalten, wir finden Borkum super, oder?
Ja,
also
voll.
Ich bin wirklich mit Trennungsschmerz von meiner neuen Nordseeliebe Borkum wieder ans Festland übergesetzt.
Und ich habe dich auch die ganze Zeit genervt. Wann fahren wir wieder hin?
Total.
Ich würde da gerne surfen. Das sah echt gut aus, ja.
Wir werden das wieder machen. Also Borkum nennt sich ja auch der schönste Sandhaufen der Welt. Würden wir mitgehen. Das, was wir auf Norderney gehört haben, die Ollerwelsche, inzwischen weiß ich auch, wie man es aussprechen, die Altbaksche, das nehmen wir positiv auch mit. Ein bisschen altbaksch ist es hier und da, aber ich fand es großartig, dass es eben noch nicht so glatt poliert ist. Du durchgestylt, hat Hanna, glaube ich, gesagt, wie auf anderen Inseln.
Ja, ist auch nicht so ein Sehen und Gesehen werden, was du halt hier und da hast, ne?
Ja, und wir könnten jetzt noch 1000 Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir halten fest, Borkum ist was, wenn man es authentisch mag.
Ja, und wo man es sich vielleicht noch leisten kann. Bevor ich Schluss ist, muss ich jetzt ganz dringend noch was loswerden. Ich habe noch was über Leuchttürme gelernt.
Leuchttürme, ja genau, wir waren ja auf dem Leuchtturm, schöner Ausblick. Das meinst du aber nicht.
Nein, und zwar jeder Leuchtturm ist erkennbar an der Taktung des Lichts. Also wenn ihr vor einem Leuchtturm steht und ihr seht den ersten Lichtkegel an euren Augen vorbeiziehen, den Moment, wo er weg ist, zählt ihr einfach 1, 2, 3, dann kommt eventuell schon wieder ein Lichtwusch und dann zählt ihr wieder 1, 2, 3 und dann kommt wieder einer. Und wenn ihr dann nochmal bis 6 zählt, dann ist das Norderney. Man kann nämlich an dem Abstand der einzelnen Lichtkegel erkennen, welcher Leuchtturm euch gerade anlacht.
Genau, und auf Norderney ist das 336 und auf Borkum, da haben wir es nämlich gelernt, ist es 93. Das wussten wir beide nicht, dass jeder Leuchtturm sein individuelles Lichtzeichen
hat. Und ich finde es so cool. Ich würde mir gerne alles merken können von allen Leuchtturmen dieser Welt und dann würde ich gerne einfach irgendwo ausgesetzt werden und dann guck mal das Licht und dann erkenne ich das. Ja, können wir das machen?
Ja, jeder braucht sein
Nächste
Hobby.
Nächste Staffel ans Meer, wir setzen Seraphia irgendwo auf der Welt aus.
Okay, das wird eine spannende Staffel. Borkum ist schon unsere 8. Insel. Das heißt, so viele kommen nicht mehr.
Nee. Aber 2 kommen noch. Und zwar nächste Woche geht es nach Baltrum.
Denn auch hier auf Borkum haben wir uns wieder an den Strand zum Abschied gesetzt und unsere Aufgaben, die wir uns gegenseitig stellen, für die nächste Insel geöffnet.
Wandertag. Wie langweilig, denkst du vielleicht? Das soll ein Abenteuer sein? Yes, das wird es. Während ich, also du, die Fähre nach Baltrum nehme, darfst du laufen. Danke.
Gerne.
Wattwandern, das ist ja das Besondere an der Nordsee, dass man auf eine Insel laufen kann.
Bisschen euphorischer.
Mit Wattführer Johann und dem Rest seiner Gruppe läufst du etwa 6 Kilometer in 3 Stunden vom Festland nach Baltrum. Und dann geht's noch weiter mit der Wanderung.
Komm, es wäre zu wenig für dich, alter Sporti. Mhm.
Und zwar über die Insel. Du bist dann ja schon warm gelaufen. Du hast mittags eine Verabredung mit Anja Demski, die das legendäre Baltrumer Schatzkofferspiel betreut. Es ist ein Frage-Antwort-Spiel, das alle 2 Wochen für die Gäste angeboten wird und das aus Fragen zur Insel besteht, die nur auf Baltrum gelöst werden können. Anja wird dir die Fragen aushändigen und du hast dann 4 Stunden Zeit, das Lösungswort zu enträtseln. Dafür wirst du kreuz und quer über die kleine Insel laufen. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, lass dir ruhig von den InsulanerInnen und Insulanern helfen.
Sonst schaffst du es nachher nicht.
Erst 3 Stunden durchs Watt, dann 4 Stunden über die Insel. Das ist ein kompletter Arbeitstag. Juhu!
Du merkst schon, ich liebe dich arg. Komm, deine Aufgabe ist schön.
Ja, warte mal ab.
Gespräch mit Rehmt Ulrichs. Rehmt ist ein richtiges Insel-Urgestein. Er ist 1941 auf Baltrum geboren und zwar in dem Haus, in dem das Hotel liegt, das er lange Zeit geführt hat. Das Hotel Frisena. Heute führen es in 4. Generation seine Tochter und ihr Mann und Rehmt schmeißt bis heute immer noch die Küche. Er hat bis auf ein paar Unterbrechungen quasi sein ganzes Leben auf der Insel verbracht. Und die Frage ist, wie passt ein 82 Jahre langes Menschenleben auf eine solch kleine Insel? Aber das wird er dir alles ganz bestimmt voll gerne erzählen. Oh, das klingt nach so eine richtige Insel-Ikone, ne?
Richtig.
Ja, cool. Ich freue mich.
Ja, und wir hören uns das nächste Mal, wie gesagt, wieder von der ostfriesischen Insel Baltrum.
Ans Meer, euer Lieblingspodcast von Bremen 2, heute über Borkum. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst gute Podcasts hört.
Feedback schickt uns gerne wie immer an bremen2@radiobremen.de und über Bewertungen, Likes und Sterne und Weiterempfehlungen freuen wir uns natürlich.
Denkt mal jetzt an dieser Stelle an euren besten Freund, eure beste Freundin. Und den sagt ihr, hör mal ans Meer. Das macht echt Spaß und bringt uns in den Urlaub, auch wenn wir selbst da gerade nicht sein können. Danke.
Mein Name ist Seraphia Johansson.
Und ich bin Katharina Gulaikow.
Und wir sagen Danke. Dieses Mal an unsere Redakteurin Anna-Maria Stock und an Eva Gart in der Technik und natürlich an das ganze Team von Bremen 2.
Macht's gut, wir hören uns. Bye-bye.
Ciao, ciao.
Tschüssi.
Oi.
Ey.
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 Ey. Moin ist zu lang.
Ciao, bis bald.
Und hier noch ein Tipp für einen Podcast, der euch den richtigen Soundtrack für eure nächste Reise auf eine Insel bietet.
Amy Winehouse, die Soul-Ikone aus London. So ein Feeling. Was für eine Stimme. Viele haben diesen Song gecovert und bringen ganz unterschiedliches Licht ins Dunkle. We only said goodbye with words. bin Roland Kunz, Host des Musikpodcasts Interpretationssache. Geht wieder mit mir zusammen auf neue Hörabenteuer. Jede Woche gibt's bei uns einen Song und mehrere Interpretationen im Vergleich. And I'm feeling good. Ab dem 5. August sind wir mit 6 neuen Folgen zurück. Unter anderem Back to Black, Summertime von George Gershwin, Feeling Good von Michael Bublé so stark performt und dann eines der beliebtesten Klassikwerke. Genau, Smetana, die Moldau. Die ganze Geschichte fand ich sehr bewegend und freue mich drauf, sie euch zu erzählen.